Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Die hängenden Gärten von St. Pauli. Das wäre wohl der passende Name für eines der derzeit umstrittensten Bauprojekte in Hamburg. Ein Investor möchte einem alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg einen riesigen Garten aufs Dach pflanzen. Die Anwohner allerdings sind empört. Warum, das sagen wir Ihnen gleich. Zuerst aber hören wir hier in der Sendung die Stimme der Performance-Künstlerin Marina Abramović, die ihrem Körper im Namen der Kunst schon so einiges zugemutet hat. Sie hat sich, um nur ein Beispiel zu nennen, selbst mit einem Messer verletzt. Und sie hat auch jetzt mit über 70 offensichtlich noch nicht genug von Leid und Schmerz. Immer noch ist Marina Abramović bereit, für ihre Kunst durch Mauern zu gehen.
Ich möchte all die Mauern durchbrechen, die vor mir sind. Viele stoppen mir vor den Mauern, halten dafür an, aber für mich sind Mauern erst der Anfang, um durchzugehen. Und das bedeutet auch, dass ich damit mit der Angst aus meiner Kindheit umgehe, mit der Beziehung zu meinen Eltern, mit meiner Beziehung zu Ula eben, mit meiner Hochzeit, mit meiner Heirat, meiner Ehe, mit den Enttäuschungen, mit den Mauern der Scham, des Unglücklichseins umzugehen. Wenn es eine Raumfähre gäbe ins Weltall, dann würde ich die nehmen, um zu gucken, ob es da oben weitere Mauern gibt, die ich durchbrechen kann.
Die Performance-Künstlerin Marina Abramović hat also noch einige Mauern vor sich. Durch Mauern gehen hieß auch ihre Autobiografie, die vor ein paar Jahren erschienen ist. Und genauso lautet jetzt der Titel einer Ausstellung in Berlin, in der sich Abramović und andere Künstler mit Mauern und Grenzen auseinandersetzen. Anlass ist das 30. Jubiläum des Falls der Berliner Mauer in diesem Jahr. Und so findet die Ausstellung auch genau da statt, wo früher die innerdeutsche Grenze verlief, nämlich im Berliner Gropiusbau, der bis zur Wende direkt an der Mauer stand. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung schon gesehen. Geht es also auch in den gezeigten Kunstwerken in erster Linie um die Berliner Mauer und um die Teilung Deutschlands?
Ja, Frau Seidel, also wenn Sie an sowas jetzt denken wie diese Fernsehbilder von 89, wo die Menschen auf der Mauerkrone saßen und dann feierten und so weiter. Also zum Glück spielen solche mauernostalgischen Reminiszenzen bei dieser Ausstellung keine Rolle mehr. Aber auf Umwegen kommt die Berliner Geschichte dann doch wieder ins Spiel. Also beispielsweise sieht man in einem der Ausstellungssäle eine große, dünne Steinplatte aus geschliffenem Granit, die so ganz prekär auf der Kante steht und von Spanngurten gerade noch so festgehalten wird, sodass sie gerade eben noch nicht umkippen kann. Und in dieser Granitplatte spiegelt sich ein Fenster, durch das man direkt auf ein Rest der Berliner Mauer und das ehemalige Gestapo-Gefängnis in der direkten Nachbarschaft des Gropiusbaus sehen kann. Also diese Arbeit des mexikanischen Künstlers José Dávila ist so etwas wie eine Metapher natürlich für die Unheimlichkeit, die Fragilität gleichzeitig von Grenzen, Drohung und Schwäche in einem. Das steht sicherlich irgendwie in einem Berliner Kontext, aber die Arbeit selber ist schon von 2014 und auch nicht für diese Ausstellung und für Berlin geschaffen worden. Es gibt aber auch wirklich direkte Bezüge, zum Beispiel Fotografien der großen Ostberliner Fotografin Sibylle Bergemann, die 1990 so kleine Situationen und Menschen im Umkreis der dann schon durchlässigen, schon gefallenen Berliner Mauer fotografiert hat. Oder eine große Installation von Gustav Metzger, der die Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals in Karton Betonpappe hier in den Räumen nachgebildet hat. Also dieses Holocaust-Mahnmal liegt ebenfalls nur ein paar Schritte vom Gropiusbau entfernt.
Jetzt haben Sie Beispiele genannt von Kunstwerken, die die Berliner Mauer thematisieren, aufgreifen. Gibt es Beispiele von anderen Grenzen, die eine Rolle spielen in dieser Ausstellung?
Ja, sagen wir es so, also die Berliner Mauer ist natürlich sicherlich irgendwie der Anlass dieser Ausstellung, aber die Ausstellung möchte ganz klar den Blick weiten auf aktuelle und historische Grenzen. Also so sagen es zumindest die beiden Kuratoren Sam Barduil und Tim Fellrath. Eben, sie möchten den Blick weiten für die unsichtbaren Grenzen, die Ein- und Ausschlussmechanismen. Da sind wir schon relativ stark bei der politischen Lage. Exemplarisch, finde ich, steht dafür eine, auch wie ich finde, sehr schöne Filminstallation eines jungen libanesischen Künstlers Siska. Die besteht zunächst einmal aus einem 8 Meter langen Tunnel, in den von beiden Seiten Filmbilder projiziert werden. Sie sehen da ganz unkommentierte, blasse Bilder von startbereiten russischen Flugzeugen, von Botschaftsgebäuden, von Grenzanlagen. Und letztlich ist aber der Hintergrund dieser Aufnahmen die Flucht von vielen tausend palästinensischen und libanesischen Flüchtlingen Anfang der 1980er Jahre in die DDR, von wo aus sie dann aber in West-Berlin Asyl beantragt haben. Und der Betrachter muss sich dann hinzudenken, ja, diese Berliner Grenze ist mittlerweile verschwunden, aber die Flüchtlingsdebatte nach wie vor aktuell, wie wir dann aus Syrien wissen, das in einer anderen Arbeit thematisiert wird, wo eben der Kalte Krieg als Treiber für politische Konflikte weiterwirkt bis heute.
Dann kommen wir abschließend vielleicht trotzdem noch mal ganz konkret zurück zur Berliner Mauer. Berlin hat sich in den letzten Jahren ja mit dem künstlerischen Mauergedenken so ein bisschen schwer getan. Man denke zum Beispiel an den Streit um die Einheitswippe vor dem Humboldt-Forum. Wie schlägt sich diese Ausstellung? Ist sie ein gelungener Beitrag zum Wendegedenken?
Ja, ich finde es erstmal positiv zu vermerken, dass sie eben nicht in diese Wende-Nostalgie verfällt, dass sie sich bemüht, eben auch aktuelle Themen hineinzunehmen. Und es gibt auch wirklich teilweise sehr beeindruckende Arbeiten zu sehen. Aber an denen macht sich auch die Krux der Ausstellung deutlich. Zum Beispiel eine sehr schlicht anmutende Rauminstallation von Fred Sandbeck von 1980, die eigentlich aus dem Kontext der Konzeptkunst stammt und die dann aber hier völlig uminterpretiert wird im Sinne von Grenzziehungen. Das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Und sie erwähnten Marina Abramović auch mit einer sehr schönen Arbeit hier vertreten, einem Video, deren, also man kann sagen, die Szenerie ist mit ihrem Mann Ulay gefilmt, wo sich die beiden wechselseitig rhythmisch sozusagen Ohrfeigen geben. Das war natürlich eine Arbeit über Körpergrenzen, aber hier wird die dann kurzerhand einfach uminterpretiert in Individuen, denen es an Bereitschaft zum Kompromiss fehlt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt und daran krankt diese Ausstellung am Ende ein bisschen.
Das sagt Carsten Probst über die Ausstellung »Durch Mauern gehen« im Berliner Gropiusbau. In unserem Nachbarland Frankreich stand zwar keine Mauer, aber auch viele Franzosen wissen nur zu gut, wie es sich anfühlt, in einem gespaltenen Land zu leben. Die Gegensätze zwischen Stadt und Land sind in Frankreich riesig. Viele Menschen in den ländlichen Regionen fühlen sich abgehängt und von der Politikerkaste im fernen Paris vergessen. Ein Zustand, der zuletzt auch viele französische Schriftsteller beschäftigt hat, Didier Eribon, Édouard Louis oder auch Nicolas Mathieu. Letzterer erhielt für seinen Roman »Wie später ihre Kinder« den Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs, und er wurde von der Kritik als Erklärer der Gelbwestenbewegung gefeiert. Jetzt ist der Autor auf Lesereise in Deutschland. Ludger Fittgau hat Nicolas Mathieu gestern Abend im Literaturhaus in Frankfurt am Main zugehört.
En revanche, cette autre fille sortait nulle part.
Nicolas Mathieu liest gestern Abend im Literaturhaus Frankfurt am Main aus dem Anfangskapitel seines gerade ins Deutsche übersetzten Romans »Wie später ihre Kinder«. Zwei 14-jährige Jungen klauen 1992 an einem See in Lothringen ein Boot, um an einen versteckten Nacktbadestrand zu gelangen. Dort treffen sie tatsächlich zwei gleichaltrige Mädchen. Was aus den ersten erotischen Sehnsüchten der Jugendlichen wird, erzählt der Roman bis 1998. Den See nutzt Nicolas Mathieu dramaturgisch auch für eine Verdichtung der gesellschaftlichen Konflikte, die sich im altindustriellen Tal abspielen. Rassismus, Gewalt und Drogenhandel. Aber eben auch die zarten sexuellen Suchbewegungen oder ein Volksfest zum französischen Nationalfeiertag. Dass sich der Streit um ein Motorrad wie ein roter Faden durch den Roman zieht, gehört zur Geografie der Ansammlung von Industriedörfern, die in Lothringen, aber etwa auch im Ruhrgebiet seit dem 19. Jahrhundert den Raum bestimmt haben.
Ich komme ja selbst aus so einer Region. Und es war immer so, dass man nie eine Möglichkeit hatte, Strecken zu überwinden, wenn man nicht im Besitz von motorisierten Fahrzeugen war. Der erste Schritt in Richtung Selbstbestimmung war eben ein solches Fahrzeug.
Die Zechen und Eisenhütten des alten Montangebietes sind jedoch in den 1990er Jahren längst geschlossen. Der See, an dem die Geschichten der jungen Leute immer wieder zusammenlaufen, soll von perspektivsuchenden Lokalpolitikern zur Touristenattraktion ausgebaut werden. Zum normalen Streben von Jugendlichen, den Zwängen ihrer Kindheit zu entkommen, gesellt sich auch eine generationenübergreifende soziale Hoffnungslosigkeit. Lena Bob von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erinnerte im Gespräch mit Nicolas Mathieu daran, dass dessen Roman fast gleichzeitig mit dem Beginn der Gelbwestenbewegung mit dem Prix Goncourt 2018 ausgezeichnet wurde.
Das Buch ist also ein Bildungsroman, aber es ist auch ein Gesellschaftsporträt, es ist beides. Und es ist in Frankreich auch nicht zu Unrecht, wie ich meine, als Roman zur Bewegung der Gelbwesten gelesen worden, der Bewegung, die das Land ja in den vergangenen Monaten sehr in Atem gehalten hat.
Nicolas Mathieus Roman erinnert inhaltlich tatsächlich auch an den hierzulande viel beachteten Essay »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon. In beiden Texten wird aufgezeigt, wie sich ehemalige kommunistische Arbeitermilieus in der französischen Provinz mehr und mehr Richtung Front National verschieben. Selbst Präsident Macron sei auf Mathieus Roman aufmerksam gemacht worden, als die Gelbwestenbewegung begann, so Lena Bob bei der gut besuchten gestrigen Premiere der Deutschlandtournee des Nicolas Mathieu.
Es gab Mitglieder der Concours-Jury, die dem Präsidenten der Republik die Lektüre des Buches, seines Buches, empfohlen haben, weil sie sagten, wenn er das liest, dann versteht er besser, was diese Demonstranten antreibt. Was tatsächlich, wie ich fand, kein blöder Rat gewesen ist. Man versteht es dann tatsächlich ein bisschen besser.
Doch ein Politmanifest soll sein Roman nicht sein, betont Nicolas Mathieu. Die genaue Beschreibung der individuellen Charaktere ist ihm wichtig.
Mais surtout, cette histoire, elle ne parle pas pour le prolétariat dans son intégralité.
Der Roman soll kein allgemeiner Spiegel des Proletariats heute sein. Was ich vielmehr abbilden möchte, sind in erster Linie Charaktere, die aus verschiedenen sozialen Schichten kommen und ihre unterschiedlichen Geschichten haben. Es geht hier nicht darum zu zeigen, dass das ganze Proletariat Alkohol trinkt.
Es gibt am Ende des Romans ein Ereignis, das eine Hoffnung aufblitzen lässt. Die Hoffnung auf eine gesamtgesellschaftliche Solidarität, die den Rassismus zumindest für einen Moment überwindet. Die Rede ist von der Fußball-Weltmeisterschaft 1998, als sich ganz Frankreich kurzzeitig Zinedine Zidane als Präsidenten vorstellen konnte, auch die weißen französischen Stallarbeiter, die sonst oft auf die Araber herabblickten. Nicolas Mathieu.
Au point de vue social, il n'en reste rien.
Sozial gesehen bleibt leider davon nicht viel übrig. Aber auf der emotionalen Ebene ist noch ganz viel zu spüren. Und das hinterlässt natürlich auch eine gewisse Melancholie.
Le sentiment du temps qui a passé est une certaine mélancolie, je crois.
Der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu, gestern Abend in Frankfurt am Main. Dort las er aus seinem preisgekrönten Roman »Wie später ihre Kinder«. Ludger Fittgau hat den Autor für uns getroffen. Der Himmel über Hamburg ist häufig grau. Ungefähr genauso grau wie der riesige Betonklotz in Hamburgs Stadtteil St. Pauli, um den es jetzt gehen soll. Ein alter Bunker, erbaut 1942 auf Befehl der Nationalsozialisten. Doch dieser Bunker war selbst den abgehärteten Hamburgern wohl etwas zu grau. Die Stadt möchte das Dach des Bunkers begrünen lassen. Ein Investor plant in Absprache mit der Stadt einen großen Dachgarten, Bienenstock und Gemüsebeet inklusive. Die Bauarbeiten haben begonnen, schon bald also könnte sich die Silhouette des Bunkers klar und farbenfroh vom Hamburger Himmel abheben. Aber das Bunkerprojekt ist nicht unumstritten, eine Bürgerinitiative kämpft schon länger gegen den Umbau an. Frage an Hanno Rauterberg, Architekturkritiker und Redakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Woran stören sich die Gegner des Projekts? Ein öffentlicher Dachgarten für St. Pauli, das klingt doch erstmal prima.
Ja, das hört sich spektakulär an, aber es gibt natürlich eigentlich ja immer Ärger, wenn irgendwo große Projekte geplant werden und die Nachbarschaft da zwangsläufig in Mitleidenschaft gerät, schon dadurch, dass es an Parkplätzen mangelt oder ähnliche Dinge mehr. In diesem Fall ist es aber nochmal besonders heikel dadurch, dass in diesem Bunker schon seit ein, zwei Jahrzehnten mindestens so ein recht intensives Leben herrscht. So die Subkultur, Off-Kultur-Szene hat sich da eingenistet. Es gibt diverse Clubs und Geschäfte, Konzerträume und so weiter. Und plötzlich kommt jetzt eben dieser Investor, dem das Gebäude schon länger in Erbpacht gehört und will dort etwas machen, was über die Szene hinausweist. Oder man könnte auch sagen, anderswo werden spektakuläre Museen oder Konzerthäuser gebaut, eben für die Hochkultur. Und hier soll jetzt plötzlich sowas Ähnliches entstehen, nur eben grün bemäntelt und für die Off-Kultur oder für die Stadtteilkultur. Und da ist natürlich der Ärger programmiert. Und man kann auch die Kritiker durchaus verstehen, finde ich. Denn das Ganze läuft schon darauf hinaus, dass sehr viele Touristen da hinkommen werden, dass es so ein imagebildendes Ding wird. Und davon hat diese doch letztlich ja noch etwas authentischere Kultur, wie man sie dort vorfindet, im Zweifel nichts. Im Gegenteil, oben auf dem Bunker soll zusammen mit dem Park ein großes Hotel entstehen, so dass der Verdacht naheliegt, ja geradezu auf der Hand liegt, dass da auch ordentlich Geld verdient werden soll mit all dem.
Architektonisch und städtebaulich gesehen ist dieses Projekt aber natürlich schon spektakulär. Sie sagten es, die Pläne für diesen Dachgarten erinnern fast so ein bisschen an die hängenden Gärten von Babylon. Wie stehen Sie als Architekturkritiker zu diesem Projekt?
Ja, ich finde es schon erstmal faszinierend, dass man auf diese Idee kommt, aber es wird natürlich wirklich groß. Also unten dieser Bunker selber, der ist schon gigantomanisch und obendrauf kommen jetzt nochmal ungefähr 20 Meter hohe pyramidale Strukturen, in die eben dann dieses Hotel unter anderem eingelassen werden soll. Das Ganze eben überformt von dieser grünen Haube. Ich glaube, es ist insofern ein reizvolles Symbol, als ja überall darüber diskutiert wird, wie wir die Städte grüner bekommen, wie wir auch dafür sorgen können, dass die in den heißen Sommern sich die Städte nicht so sehr aufheizen. Und da liegt es nahe, viel stärker als bisher auch auf die Dächer zu setzen und dort Gärten einzurichten oder zumindest Dachterrassen einzurichten. Und dafür, so könnte man sich jedenfalls vorstellen, wirbt dieses neue Gebäude. Und es ist auch auf eine Weise hybride, also mischt unterschiedlichste Funktionen, dass es, finde ich, auch seinen Reiz haben könnte, auch wenn ich die Bedenken verstehe. Denn gerade in diesen Hybriden, in diesen mehrfach kodierten Gebäuden liegt ja schon deshalb eine große Lebendigkeit, weil sie eben diese klassische Funktionsaufteilung, wie man sie in der Moderne kannte, überwindet und plötzlich Dinge möglich werden, die man nie für möglich gehalten hatte. Also insofern schon auch ein Anreiz, Städte und Orte, die erstmal sehr unwirtlich wirken, neu zu denken und für sich einzunehmen, auch wenn in diesem Falle eben die Initiative doch vor allem von einer Immobilienfirma ausgeht, was das Ganze dann eher problematisch aussehen lässt für viele Bewohner.
Nun ist so ein Bunker aber ja gleichzeitig auch eine Art Mahnmal, das an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert. Wie verträgt sich das mit einem Dachgarten? Kann so eine Architektur noch mahnen, wenn auf dem Dach plötzlich bunte Blümchen wachsen?
Ja, man könnte sagen, Rasen wächst drüber über das, was ja eigentlich auch ein mahnender Ort sein sollte. Wobei es mit diesen Denkmalen ja immer so eine Sache ist. Also gibt ja viele Leute, die zu Recht bemerken, dass nichts so unsichtbar ist im Stadtbild wie Denkmale. Und in Hamburg gibt es unter anderem eine riesige ausgebrannte Kirchturmruine. Da fahren jeden Tag zigtausende Leute dran vorbei. Ich glaube, keinem fällt diese Ruine noch auf. Man nimmt sie irgendwann nicht mehr wahr. Man denkt nicht mehr darüber nach, warum diese Ruine eigentlich so ausgebrannt dasteht. Also diese Aktualisierung, die jetzt stattfinden soll und dieses sehr krude Miteinander, unten dieser heftige Beton und oben mögliche Pflanzungen, die dann vielleicht auch blühen und Bienen anlocken. Das ist ja schon etwas, wo dann Menschen vielleicht eher noch als bislang anfangen, darüber nachzudenken, was da eigentlich mal los war und wie die Geschichte dieses Gebäudes ausgesehen hatte, bevor man da anfing, einen Park drauf zu entwickeln.
Grün statt Grau. Hamburg plant einen riesigen öffentlichen Garten auf dem Dach eines alten Bunkers. Darüber habe ich gesprochen mit dem Architekturkritiker Hanno Rauterberg. Vielen Dank nach Hamburg. Gold, soweit das Auge reicht. Die Exponate im Goldmuseum in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá sind der glänzende Beweis. Lateinamerika war seit jeher unglaublich reich an Kunst und Kultur. Und zwar schon lange bevor die europäischen Kolonialherren den Kontinent in Beschlag nahmen. Während der Kolonialzeit allerdings gelangten viele dieser wertvollen alten Kunstwerke nach Europa, vor allem nach Spanien. Und dort befinden sie sich meist bis heute. Während hier in Deutschland seit 2 Jahren heftig über die Aufarbeitung der Kolonialzeit diskutiert wird, während Symposien organisiert und Studien geschrieben werden und während deutsche Museen über Rückgaben nachdenken, ist all das in Spanien allerdings kaum ein Thema. Oliver Neuroth berichtet aus Madrid.
Spanien geht selbstbewusst mit seiner Kolonialgeschichte um. Auf einem zentralen Platz in Madrid, der Plaza de Colón, steht das Denkmal für die Entdeckung Amerikas. Skulpturen aus Beton, darauf eine Liste der Länder, die Spanien erobert hat. Daneben thronen das Kolumbus-Monument und eine riesengroße Spanien-Flagge. Dass die Kolonisierung Amerikas aber auch mit Gewalt verbunden war, mit dem Mord an Ureinwohnern, Unterdrückung und der Plünderung der Kulturschätze, davon erfährt der Besucher nichts. Irene Lozano von España Global, einer staatlichen Lobbyorganisation, die das Image Spaniens im Ausland verbessern soll, sagt: Unsere Geschichte hat Licht und Schatten, wie die Geschichte aller Länder. Das gilt vor allem für Länder, die Imperien waren. Aber aus unserer Geschichte sollte man eher das Positive hervorheben. Klar ist, etliche Kunstwerke der mittel- und südamerikanischen Ureinwohner befinden sich heute in Europa, teils im privaten Besitz, teils in Museen. Die größte und bedeutendste Sammlung zeigt das staatliche Museo de America in Madrid. Insgesamt 25.000 Exponate. Darunter sind zwei mexikanische Bilderhandschriften aus dem 16. Jahrhundert, worauf Kuratorin Ana Zabia besonders stolz ist. Als der spanische Konquistador Hernán Cortés nach Mexiko kam, war er fasziniert von den vielen Schätzen dort. Nicht nur vom Gold, auch vom Federschmuck der Menschen zum Beispiel. Cortés schrieb in einem Brief an den spanischen König, dass er diese Kunst entdeckt hat und schickte sie nach Spanien. Das Museum stellt klar, dass es zu allen gezeigten Kunstwerken eine Dokumentation besitzt. In der ist genauestens beschrieben, woher das Objekt stammt und dass es in Madrid ausgestellt werden darf. Von einem Kunstraub der spanischen Konquistadoren in Amerika will die Museumskuratorin daher nicht sprechen. Nach ihren Worten befinden sich im Gegenzug heute auch etliche spanische Kunstwerke in Mittel- und Südamerika. Spanien hat Amerika keine Kunst entrissen. Es fand eher ein Austausch statt. Der Aztekenherrscher Moctezuma zum Beispiel schenkte den spanischen Konquistadoren verschiedenste Stücke. Und Hernán Cortés hat viele Werke davon eben nach Spanien senden lassen. Wobei auch überliefert ist, dass nicht nur Harmonie zwischen Cortés und Moctezuma herrschte. Der spanische Konquistador hatte den Aztekenherrscher monatelang gefangen gehalten. Bisher haben allerdings kaum lateinamerikanische Länder Ansprüche auf Kunst in Spanien geltend gemacht. Vor kurzem erst sorgte ein Streit mit Kolumbien für Aufsehen. Es ging um den sogenannten Quimbaya-Schatz, mehrere Figuren aus Gold, die im Museo de America in Madrid ausgestellt sind. 1893 hatte der kolumbianische Präsident Spanien die Figuren geschenkt. Nun verlangt das südamerikanische Land sie zurück. Die Begründung? Der damalige Präsident habe nicht die Erlaubnis des Parlaments gehabt, die Kunstwerke zu verschenken. Doch Spanien lehnt eine Rückgabe ab. Ebenso möchte sich das Land nicht generell für die Kolonialzeit entschuldigen. Der Präsident Mexikos, Obrador, hatte das im Frühjahr öffentlich verlangt. Ich habe dem spanischen König einen Brief geschrieben und ihn aufgefordert, um Entschuldigung zu bitten bei den Ureinwohnern. Wäre Spanien auf diese Forderung eingegangen, hätte man das als Schuldeingeständnis werten können, juristisch heikel. Spanien bleibt bei seiner selbstbewussten Haltung, was die Kolonialzeit angeht, ebenso die Kunstwerke dieser Epoche. Die Heftigkeit, mit der das Thema in Mitteleuropa diskutiert wird, sucht man in Spanien vergeblich.
Oliver Neuroth aus Madrid und hier im Studio ist Michael Köhler mit den Kulturmeldungen.
Die britisch-pakistanische Schriftstellerin Camilla Shamsi soll den Dortmunder Nelly Sachs-Preis erhalten, der alle zwei Jahre an Personen vergeben wird, die herausragende Leistungen auf dem Gebiet des literarischen geistigen Lebens hervorbringen und zur Verbesserung des kulturellen Beziehungen zwischen den Völkern beitragen. Der Beschluss findet allerdings Kritiker. Die Schriftstellerin soll im vergangenen Jahr in einer E-Mail an einen israelischen Verleger geschrieben haben, sie wolle nicht, dass israelische Verlage ihre Bücher drucken. Sie unterstützt den kulturellen Boykott Israels und die BDS-Kampagne. Nach den Antisemitismusvorwürfen äußert sich die Stadt Dortmund heute so. Die Jury des Preises, Zitat, wird vor dem Hintergrund dieser veränderten Ausgangs- und Informationslage in den nächsten Tagen erneut zusammentreten, um ihre Entscheidung zu überdenken. Etwa 3 Millionen EU-Bürger leben auf der britischen Insel, teils seit Jahrzehnten. So auch der mit dem Gryffalo, international erfolgreich gewordene deutsche Illustrator Axel Schäffler. Und der hat sich in der Vergangenheit mehrmals kritisch, auch in diesem Programm, zu den Brexit-Plänen geäußert.
Ich bin natürlich schon immer gegen den Austritt aus der EU gewesen, weil es wirklich dem Land unendlichen Schaden zufügen wird, was eine große Idiotie ist. Wir haben uns vielleicht alle getäuscht, dass Großbritannien im Großen und Ganzen nicht so liberal ist, wie wir vielleicht gedacht haben. Ich bin enttäuscht, ja.
Jetzt will Axel Schäffler wegen des Brexits gerade deswegen Brite werden. Ich werde jetzt wohl einen britischen Pass beantragen, solange man noch die doppelte Staatsbürgerschaft behalten kann. Das sagte der seit vielen Jahren in London lebende Schriftsteller dem Mannheimer Morgen in dessen heutiger Ausgabe. Der Fall um den angeklagten russischen Regisseur Kirill Serebrennikow geht weiter. Wegen Widersprüchen werde der Fall für weitere Ermittlungen an die Generalstaatsanwaltschaft zurückgegeben. Das entschied die Richterin Irina Akuratova heute in Moskau. Zudem dürfe Serebrennikow, der bis April unter Hausarrest stand, wieder reisen. Es gebe keine Einschränkungen in seiner Bewegungsfreiheit mehr.
Und das war Kultur heute. Hier folgen die Nachrichten und ab 6:10 blicken die Informationen am Abend unter anderem nach Spanien. In Barcelona demonstrieren katalanische Separatisten für die Unabhängigkeit. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.